ARD Sounds. MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Also, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie an diesem Samstagnachmittag am Stand von MDR Kultur, der, würde ich jetzt mal sagen, so aussieht, als wäre extra für die folgende Veranstaltung dekoriert worden. Mein Name ist Sabine Frank und ich werde Sie in der nächsten Stunde begleiten, wenn hier der Buchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft verliehen wird. Zuerst möchte ich Ihnen den Herrn vorstellen, der hier an meiner Seite mit mir die Veranstaltung bestreiten wird, Steffen Witkowske. Er ist Professor an der Universität Vechta und gehört seit mehr als 15 Jahren im Ehrenamt dem Buchpreis-Kuratorium an. Er ist also einer der Juroren, auch in diesem Jahr gewesen, der die eingereichten Gartenbücher der Preisträger auszuwählen hatte. Steffen, wie viele Bücher waren es dieses Jahr aus wie vielen Verlagen?
Wir hatten 48 eingereichte Titel aus 20 verschiedenen Verlagen. Das finde ich eine ziemlich spannende Zahl, weil das auch deutlich macht, wie breit das Segment der Gartenliteratur angelegt ist.
Um es dazu zu sagen, alle Bücher, die wir hier auszeichnen, die sind im Jahr 2025 erschienen. Wir alle hatten ja in den letzten 15, 20 Jahren erlebt, wie sich das Gärtnern von einem reinen Privatvergnügen zu einer Sache gewandelt hat von, kann man sagen, höchster gesellschaftlicher Bedeutung. Oder genauer, die Bedeutung ist diesem Privatvergnügen zugewachsen. Man denke an solche Schlagworte wie gesunde Ernährung, Erhalt der Artenvielfalt, die Klimatisierung der Innenstädte, überhaupt die Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels. Und dass Gärtnerinnen und Gärtner da wirklich einen bedeutenden Beitrag leisten können, belegt schon die Tatsache, dass etwa 17 Millionen Privatgärten es gibt in Deutschland und diese Fläche, Schrebergärten, Gemeinschaftsgärten in der Stadt oder auch Eigenheim zusammengenommen so groß ist wie alle Naturschutzgebiete, die es in Deutschland gibt. Nein, nicht die Naturschutzgebiete, die Nationalparks natürlich. Die Gartenenthusiasten freut die Tatsache, dass auch sehr viele junge Leute sich wieder dem Gärtnern zugewandt hat und dass es eben so große Aufmerksamkeit findet. Man muss aber sagen, das ist kein neues Phänomen, was also die Gartenbaugesellschaft belegt, die schon über 200 Jahre alt ist. Steffen Witkowske, in aller Kürze, was war die Idee der Gründung der Deutschen Gartenbaugesellschaft und womit befassen Sie sich?
Ja, die Deutsche Gartenbaugesellschaft wurde 1822 gegründet als Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den preußischen Staaten, so hieß das damals. Interessant ist eine Auswahl der Gründungsmitglieder, die wird der eine oder andere von Ihnen kennen. Wilhelm und Alexander von Humboldt, Daniel Theer, Ernst Moritz Arndt und schließlich aber nicht zum Schluss der Landwirtschaftsexperte und Landschaftsplaner Peter Josef Lenné. Auch die Industriellen wie Borsig und Siemens gehörten zu den Gründungsmitgliedern. Und diese Deutsche Gartenbaugesellschaft firmiert seit 1910 unter diesem Namen und hat jetzt mittlerweile also eine über 200-jährige Tradition. Den Gartenbuchpreis verleihen wir seit 1957. Also im nächsten Jahr feiern wir Jubiläum, so der MDR und wir wollen. Und dann schauen wir mal, wie dann die 70 Jahre Preisverleihung laufen können.
Wir bleiben jetzt mal beim diesjährigen Jahrgang. Was war das für ein Jahrgang? Gab es Überraschungen? Haben sich neue Trends gezeigt? Wie sieht es aus?
Ja, im Garten zeigen sich interessanterweise und in der Gartenliteratur eine Menge attraktiver und neuer Trends. Zu nennen wäre so etwas wie nachhaltiges Gärtnern, was in den letzten Jahrzehnten schon auf der Tagesordnung von einer ganzen Reihe von Buchnovitäten stand. Outdoor Living. Das Schlagwort passt, wir wollen den Wohnraum ins Freie hinaus verlagern, vom Designerbaumhaus für Kinder bis zum wetterfesten Sofa mit eingebautem Kühlschrank und der Liegefunktion für die etwas früher Geborenen. Garten als Wellness-Oasen werden in der Gartenliteratur sehr beschrieben. Wer kann, verlegt sogar seinen Garten, sein Büro in den Garten. Das nennt sich dann Garten Office. Und das, was man alles kann, das ist zumindest spannend seit Corona. Wir waren zu Hause und sind da. Smart Gardening, eine andere Fragestellung, betrifft den Buchmarkt und alles, was über die smarte Haus- und Gartentechnik geschrieben und fotografiert wird. Schließlich in diesem Jahr Literatur für den tierfreundlichen Garten ist mehr als eine Worthülse. Der moderne Garten hat schon immer durch Schlichtheit und klare Linien gepunktet. Die Literatur dieses Segments setzt darauf, Mut zur Wildnis ein Stück weit auch in den Mittelpunkt zu rücken. Wir kommen heute auf diese Fragestellung noch einmal zurück. Schließlich Cottage Gardening und Selbstversorgung, ein Dauerbrenner im Buchmarkt wie Urban Jungle. Und wir haben in diesem Jahr zumindest ein Buch in der Liste drin, eins aus der großen Reihe der Coffee Table Books, Porträtbände und Gartengeschichte wird ausgezeichnet. Was sich das Kuratorium und die Deutsche Gartenbaugesellschaft wünschen würde: mehr Gartenbücher für Kinder, mehr gute Gartenbücher für Kinder. Vielleicht muss ich diesen Einschub machen. Und zweitens, Gartenprosa-Bände sind Schätze, die wir bei den Verlagen suchen müssen. Also wenn Verlagsvertretungen hier im Raum sind, erinnern Sie Ihre Autorinnen und Autoren daran, die Gartenbuch-Belletristik braucht gute Bücher. So viel zu den Trends, die ab sich abzeichnen.
Dann wollen wir anfangen mit den Top 5 der Gartenbücher. Um es zu erklären, da gibt es keine Hierarchie, sondern man muss es sich so vorstellen, als wären diese 5 Bücher alle auf dem 2. Platz gelandet, quasi gemeinsam. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es in jedem Jahrgang mehrere Publikationen vergleichbarer Qualität gibt und dass immer ein sehr weit gefasstes Spektrum dabei ist, sehr viele Themen abgedeckt werden, sehr viele Aspekte. Und zuerst haben wir hier ganz im Sinne der Deutschen Gartenbaugesellschaft ein Praxishandbuch, Ladies First, Katja Richter und ihr Buch Klimaresiliente Städteplan, erschienen im Ulmer Verlag. Wir begrüßen die Autorin. Haben wir ein Buch hier, was wir zeigen können?
Ja, haben wir.
Wir haben es. Herr Anz, können Sie das mal in Angriff nehmen? Das ist schön. Kurz die Preisbegründung. Warum ist das Buch ausgewählt worden für einen Preis? Können wir Ihnen das in die Hand drücken? Ja.
Die Landschaftsarchitektin und Fachjournalistin Katja Richter zu meiner Rechten nimmt sich dieses Themas der klimaresilienten Städte mit ihrem Buch an. Und ich zitiere aus der Laudatio: Dieses Thema und die dazugehörigen Lösungsansätze werden in 10 Kapiteln in diesem Buch dargestellt und der Leserin, dem Leser offeriert. Jeweils wird ein Werkzeug für die klimaresiliente Stadtplanung beleuchtet. Das Kuratorium Buchpreis schätzt besonders: Das Buch, Ihr Buch, besitzt eine klare Struktur, der die Kapitel folgen: Theorie, Erläuterungen und Hintergrundwissen, Lösungsansätze und erfolgreiche Umsetzungen aus der Praxis mit einem Fokus auf Deutschland und Österreich. Auf diese Weise werden den Leserinnen wichtige und theoretische Hintergrundinformationen vermittelt. Das Buch bleibt dabei immer praxisorientiert. So viel aus der Laudatio.
Frau Richter, als wir miteinander telefoniert haben, da haben Sie zu mir gesagt, Sie waren sehr erstaunt, diesen Preis zu bekommen, weil es ja gar kein Gartenbuch wäre. Was ist es dann?
Also in dem Buch geht es ja schon um gärtnerische Themen, also um Pflanzen, um Bäume, um Regenwasser, um Artenvielfalt. Aber es geht eben nicht um den privaten Garten hinterm Haus, sondern es geht um den Stadtraum. Also alles, was in den Straßen wächst, was auf den Plätzen steht, auch an Gebäuden wächst zum Beispiel. Und insofern fand ich schon sehr mutig von der Jury, dass sie das, und das ist ja was, Entschuldigung, was eher Fachleute interessiert. Und insofern fand ich das sehr mutig von Ihnen, dass Sie das unter die Top 5 gewählt haben. Und ich bin auch wirklich dankbar dafür, weil ich hoffe, dass das Thema dadurch, weil es ein wichtiges Thema, dass es dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr oder einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Vorne in Ihrem Buch steht die Widmung für meine Söhne, Janis und Robin. Das hat mich sehr gerührt, ehrlich gesagt. War das auch eine Motivation neben diesem, ich sag mal, neben der gesellschaftlichen Komponente, also Städte anzuschauen, was man da machen kann, auch auf ihre Kinder zu schauen?
Also es freut mich, dass Ihnen das aufgefallen ist, weil das ist eher so eine kleine Notiz vorne auf dem Schmutztitel. Also das war eigentlich die Hauptmotivation, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil es geht ja nicht um Stadtverschönerung, sondern es geht darum, wie wir unsere Städte für die Zukunft aufstellen. Also wie unsere Städte in 30, 40 Jahren, also wenn unsere Kinder oder eben diese Generation in unserem Alter, sage ich jetzt mal, sind, dass die Städte dann auch noch Aufenthaltsqualität haben. Und als Beispiel Leipzig 2050, 2060, das hat ungefähr eine klimatische, also ist klimatisch ähnlich wie in der Provence. Das ist ja per se nicht schlecht, da fährt man ja auch gerne in den Urlaub hin, aber die Städte sind da anders gebaut. Also man hat einfach viel mehr Schattenbäume, die große Plätze, wo es dann lauschige Cafés gibt oder auch das Regenwasser, das fließt eben zu den Bäumen hin. Und wässern dann auch gleichzeitig die Bäume und nicht wie bei uns in die Kanalisation und dann weg. Also insofern, ich sehe das schon als unsere Pflicht, dass wir jetzt anfangen, unsere Städte umzugestalten. Und zwar gerade eben halt unsere Generation, die in den Leitungsfunktionen sitzt, die das Wissen haben, die vielleicht in den Planungsbüros sind, die die Grundstücke auch haben, ja, die Immobilien und auch die finanziellen Ressourcen. Also insofern, deswegen, ich finde, das müssen wir für unsere Kinder machen.
Sie sind selbst... Sie sind selbst Landschaftsarchitektin. Haben Sie in Ihrem Buch eigene Projekte vorgestellt oder wonach haben Sie die ausgewählt?
Also von mir sind keine eigenen Projekte drin, weil ich habe vor 5 Jahren aufgehört mit der Planung und da war das definitiv so. Klimaanpassung war damals überhaupt noch kein Thema. Das ist jetzt wirklich ganz neu, die letzten 3, 4 Jahre. Und ich habe bei den Beispielen darauf geachtet, dass es nur Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum sind, weil es ist ganz toll, was in Singapur passiert. Auch Kopenhagen macht ganz tolle Sachen. Wenn Sie aber auf einer deutschen Behörde in einer deutschen Bauausschusssitzung sitzen, und mit dem Beispiel aus Singapur kommen, das ist sofort vom Tisch. Ja. Und gerade in der Behörde, die tun sich schwer mit so Innovationen. Wenn es da ein Beispiel gibt, wo man sagen kann, oh schau mal, in Hannover, da haben die das schon gemacht, dann geht das viel, viel leichter. Und es gibt, wir haben tolle Beispiele in Deutschland und deswegen, die habe ich versucht in dem Buch zu versammeln.
Da rein passt auch gleich meine nächste Frage, nämlich die Frage nach der Machbarkeit. Man liest und hört ja immer mal von ausgesprochen spektakulären Projekten, wo riesige Häuser begrünt werden von oben bis unten. Aber mir ist ja tatsächlich aufgefallen, dass in Ihrem Buch eher so die kleinen, auch wirklich umsetzbaren, handlicheren Beispiele sind. Nennen Sie doch bitte mal ein paar davon.
Ja, also gerade diese Leuchtturmprojekte, die sind medial toll auf, also die sehen toll auf Fotos aus, aber das ist nicht das, was wir brauchen, weil das ist wahnsinnig teuer. Das braucht doppelt und dreifach so viel Beton, um diese Bäume zu halten. Die brauchen ganz, ganz viel Pflege. Also was wir jetzt brauchen, sind eben genau diese kleinen Sachen. Und zum Beispiel mein Lieblingsprojekt oder mein Lieblingsinstrument ist zurzeit in Berlin, haben sie die grünen Gullis erfunden. Das heißt, da um diese Gullideckel, die man so kennt auf der Straße, da wird außenrum der Asphalt rausgemacht, wird mit Humus ersetzt, werden robuste Pflanzen reingesetzt. Und wenn es regnet, dadurch, dass das Gefälle von der Straße ja zum Gulli hin gebaut schon ist, fließt das dann eben in diese grünen Gullis und versickert da. Und ja, genau, also solche Sachen brauchen, so ganz einfache Sachen, die kann man überall quasi machen.
Ihr Buch ist in der Tat sehr verständlich und sehr anschaulich, aber es ist doch am Ende ein Fachbuch. Was denken Sie, auf welchem Schreibtisch sollte das liegen?
Ja, also ich finde eigentlich, das gehört in alle Gartenämter, in alle Tiefbauämter, auch in die Planungsbüros. Hochbauarchitekten ist so ein Thema, die haben das auch zum Teil, also die wissen da nicht so wirklich gut Bescheid. Die müssten, also für die habe ich das gedacht. Und also ich habe das Buch extra so konzipiert, dass es unterhaltsam zu lesen ist. Also dass es einfach zu lesen ist. Ja. Also schöne Bilder, auch mal so, so kleine Einschübe, die einfach mal nur so ein Schlaglicht setzen. Weil ich weiß das selber, also abends sich noch hinzusetzen oder am Feierabend und ein Fachbuch, ein dröges Fachbuch zu lesen, das fällt einem schwer. Deswegen, ich wollte was machen, was halt gut zu, was gut zu lesen ist. Auch mal, kann man auch mal querlesen. Und insofern ist es halt auch für interessierte Laien interessant. Und ich finde eigentlich beim Klimaanpassung, Klimawandel sollten wir alle interessierte Laien sein. Also gerne auf jedem Schreibtisch.
In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich Ihrem Buch einen großen Erfolg, dass es seinen Weg nimmt. Und vielen Dank, dass Sie selbst hierher gekommen sind.
Vielen Dank.
Ich auf.
Ich halte nochmal das Buch.
Sie halten das Buch hoch. Ich sitze. Sie gehen mal hier. Gehen Sie mal bitte. Ich stell mich mit hin. Es gibt Fotos. So, das machen wir jetzt. Okay, gut. Vielen Dank. So, jetzt müssen Sie sich auf die andere Seite setzen.
Ach, das Licht, so. Das Licht geht nicht, ne? Wir müssen es rüberstellen, ne?
Jetzt noch? Naja, da ist das nächste Licht. Das machen wir nachher nochmal. Gut, wir kommen zum nächsten Preisträger, der läuft hier quasi einfach so durch, denn der Autor konnte heute nicht hier sein. Volko Kuhlmann, Die Stauden, erschienen im Kalwei Verlag. Da hören wir aber doch noch die Begründung der Jury, warum dieses Buch ausgewählt wurde.
Ja, wie lassen sich Gärten gestalten, damit sie einen Beitrag zur Biodiversität leisten und dennoch Wohlfühlorte bleiben? Welche Rolle spielt dabei die entsprechende Pflanzenauswahl, damit Menschen ebenso wie Tiere von den Pflanzungen profitieren? Welche Bedeutung hat es, den Garten standortgerecht zu bepflanzen und zu verwenden? Mit welchen Pflanzen bzw. Pflanzkonzepte lassen sich Gärten am besten dem Klimawandel also anpassen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen versuchen Volko Kuhlmann, Bettina Rehm-Wolters und Markus Zeiler in ihrem bei Kalwei erschienenen, sehr gut ausgestatteten Buch zu formulieren und für Lesende attraktiv aufzubereiten und darzubieten. Wer Stauden im Garten, Gestaltungsideen für immer blühende Beete liest, weiß alles, was es über Stauden zu wissen gibt. So lautet zumindest das Plädoyer des Verlags für diesen Titel. Das Kuratorium Buchpreis befand, dass dieses Buch zu Recht in die Top 5 des vergangenen Jahrganges gehört. Herzlichen Glückwunsch dem Kalwei Verlag und den Autoren.
So, wir müssen unser Skript... ja, genau. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sie machen das.
Ja, wir danken Herrn Professor Anz, der hier das Buch und Nummern-Girl macht. Also vielen Dank.
Jetzt bitte ich Pia Werner auf die Bühne vom Brestel Verlag. Sie hat ein entzückendes Buch betreut, das heißt Samen, die faszinierende Reise der Pflanzensamen. Steffen Witkowska, eine kurze Preisbegründung.
Ja, Zitat: Mit diesem Buch wollte ich mein Staunen über den Einfallsreichtum der Natur mit einer breiten Leserschaft teilen, schreibt Cruciform. Ein 2007 von Marie-Laurie Cruchy in Paris gegründetes, auf Illustrationen und Grafikdesign spezialisiertes Kreativstudio. Und das ist diesem Studio wahrhaftig gelungen. Das Buch zeichnet sich nicht nur durch den besonderen Bezug zur Zielgruppe, den jüngeren Leserinnen aus, sondern es ist ausgezeichnet durch seine Grafik, durch seine Haptik, durch die besondere Aufmachung und das, was man sich wünscht, wenn man jüngere Menschen für den Garten begeistern will. Deshalb unsere Wahl in die Top 5.
Frau Werner, Frau Richter hat vorhin gesagt, Ihr Titel sei kein klassisches Gartenbuch. Ich denke mal, das kann man von Ihrem Buch auch sagen, oder? Was genau ist es denn oder was will es sein? Können Sie es bitte einfach mal so hochklappen, dass man sich eine Vorstellung machen kann? Ja, wir können auch Herrn Anz einfach, genau, er macht sich gut hier vorne.
Also ein Gartenbuch im ganz klassischen Sinne ist es tatsächlich nicht. Also es führt halt Kinder und auch interessierte Erwachsene an die wundersame Welt und die faszinierenden Reisen der Samen heran. Also es erklärt anhand von 150 ausgewählten Beispielen wunderschön illustriert, wie Samen sich verbreiten. Also sie fliegen, sie werden aus der Schote krachend in die Luft geschossen, sie verbreiten sich auf Tierfell, sie schwimmen in Gewässern. Also die Kinder oder wie gesagt die Leser lernen also die wundersame Reise, die Odyssee zum Teil ja auch der Pflanzensamen hier kennen. Und uns hat halt besonders gut die Illustration gefallen, weil sie es schafft, so ganz komplexe Tatsachen so infografisch gestalterisch einzufangen. Das entspricht auch alles sozusagen der Anatomie, also es ist biologisch korrekt, aber es ist sehr vereinfacht und dadurch hat man zu dem Ganzen einen ganz tollen Zugang.
Das ist mir auch als erstes aufgefallen, dass es also im Vergleich zum Beispiel zu einem Bestimmungsbuch hat es nicht so diese gewisse Unordentlichkeit, die Pflanzen ja eigentlich haben. Da franzt und zipfelt es immer an irgendwelchen Stellen. Mir ist aufgefallen, dass es eher, dass die Samen auch aussehen wie Kunstwerke, ja, wie Kunstwerke der Natur.
Was sie ja letztlich sind, also wenn Sie mal an Haeckel denken oder an andere, die sich mit der Natur befasst haben, in vielen Studien. Sie hat es hier also wundervoll eingefangen, finde ich, sehr elegant, ganz reduziert, mit einer wunderschönen Farbigkeit und man versteht sofort, worum es geht. Also man sieht diesen Samen und weiß, ach, der sieht aus wie, der hat Flügel, die werden, das finde ich die Seite sicherlich nicht, aber sie macht das in der Darstellung auch immer so, dass sie kurz erklärt, wenn sie einen Samen vergrößert, mit welchem Verhältnis sie das gemacht hat und man sieht sofort, hier zum Beispiel, was da so passiert. Genau.
Die Zeichnerin, also Sie haben schon gesagt, es ist eine Übernahme von Cruciform, das ist ein Kreativstudio in Paris, genau. Was kann man zu Marie-Laure Cruci sagen? Ist sie die Zeichnerin?
Genau, also sie ist die Designerin, Zeichnerin. Sie ist selbst auf dem Land groß geworden und die Natur ist so ich finde das Wort, der Kraftort, ja, also sie ist gern in der Natur, beschäftigt sich gern damit und ist dann, hat sich gedacht, Samen, das ist so ein faszinierendes und so ein wahnsinnig vielfältiges, buntes Thema und wir sind damit ja so umgeben, also als Kind pustet man Pusteblumen, man spuckt Kirschkerne aus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man geht in den Wald und dann gibt es diese tollen, ja, das Springkraut, genau, das dann so zicks und dann springt es weg und es ist toll, ja. Und dann hat sie das eben, sie arbeitet mit so einem digitalen, mit so einem Zeichenboard, hat sie das eben, reduziert, elegant, ganz ein bisschen abstrakt zum Teil eben so eingefangen. Also so von ihrer Profession her ist sie ja, wie gesagt, Designerin, also sie arbeitet auch für große Marken wie Hermes zum Beispiel oder für Krug Champagner also, oder für Energieunternehmen, also wo es darum geht, komplexe Sachverhalte ganz einfach und reduziert so darzustellen, dass man das auf einen Blick erfasst und sieht, darum geht's. Genau.
Ich mochte auch die Texte sehr. Ja. Es sind immer sehr kurze Texte.
Ganz kurz, genau.
Ja, was kann man dazu erzählen?
Sie bringt es in 2-3 Zeilen halt auf den Punkt. Also sie erzählt halt zum Beispiel von der Symbiose zwischen einigen Pflanzen und Ameisen. Also dass die Pflanzen sich da ganz viel Mühe geben, besonders köstlich zu sein, weil sie somit sozusagen den Dienst der Ameisen in Anspruch nehmen, dass sie halt die Ameisen sie halt in ihren, also sich halt freuen, die Früchte aufessen und die Samen dadurch sozusagen in ihren Bau verschleppen und so halt für die Verbreitung sorgen.
Ja, es gibt extra dieses leckere Anhängsel an dem Samen, der nur,
genau,
ist nur für die Ameisen.
Ganz genau. Genau so ist es. Also es sind kurze Texte, also man muss sich da jetzt auch nichts groß einlassen. Also man kann da mal ein kleines Kapitel entweder vorlesen oder sich abends im Bett mal angucken und so, man weiß es danach. Also das finde ich ganz toll, dass man eben zum Springkraut, das natürlich auch vorkommt, man liest diese vier Zeilen, dann weiß man, ah ja klar, natürlich, zing, schleudern und weg.
Es gibt in der Branche den Begriff des Buches All Ager, also für jedes Alter. Sehen Sie das auch eher als Kinderbuch oder... mit welcher Idee haben Sie es veröffentlicht?
Es ist ja wie so oft, dass Kinderbücher Sachverhalte so toll erklären, dass sie für Erwachsene mindestens genauso gut geeignet sind. Also das ist halt genauso diese Sorte von Wissensmängel, dass man mal auf einer Gartenparty da ein bisschen rumstrahlen kann. Also man kann das aber eben wunderbar als im Schulunterricht verwenden oder, oder halt... ja, ist ja so. Ja, also ja, All Ager ist ja
gerne
so.
Gerne an, ja, mit ja. seinem Wissen.
Nein, All Ager ist jetzt so ein Buch, so ein Verlagsbegriff, aber es geht letztlich darum, also das können Erwachsene genauso gut lesen. Das sind keine sehr kindlichen Texte, sondern das sind knappe, süße Texte, wo sie mit viel Liebe die Samen und die Welt beschreibt. Also sie spricht auch manchmal von den Kindern der Pflanzen, weil ja, so ist es ja letztlich. Ja.
Nun denn, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, wünsche ich Ihrem Buch ja eine gute Reise.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, die Auszeichnung ist ein Lese- und Vorlesebuch für beide, für die etwas früher Geborenen und die, die gerade in den Garten hineinwachsen.
So. Sie werden fotografiert, so ist es. Ja.
Ja,
ja.
Ich habe meinen Fan dabei. Dann auch noch ein Foto, genau.
So, jetzt haben wir es. Weiter geht's. Ist mein Mikro aus? Nein, es ist nicht aus. Da ist es. Jetzt kommt ein Preis, der mit der Post auf dem Weg nach England geht, zu dem Koch und Gärtner Mitch McCulloch. Für sein Buch Auf der Jagd nach alten Sorten, erschienen bei Dorling und Kindersley. Steffen Witkowski, kurz die Preisbegründung.
Also dieses Buch Auf der Jagd nach alten Sorten hat im Untertitel die Zeile Besonderes Gemüse entdecken und anbauen. Wir haben es hier mit einem Werk zu tun, das der aus London stammende Mitch McCulloch auf das Sammeln, den Anbau und die Verbreitung sogenannter alter Gemüsesorten spezialisiert. Der Autor hat einstmals als Koch gearbeitet. Mit seiner Entscheidung für einen ländlichen Lebensstil hängte er zwar seine Kochschürze an den Nagel, begab sich dafür aber auf die Suche nach heute selten gewordenem und ungewöhnlichen Gemüsesaatgut. Also Seed Hunter, so auch der Titel der englischen Originalausgabe, begann er irgendwann, seine gesammelten Sortenschätze auf Instagram zu posten und besuchte weltweit Produzenten und Samensammler, um sich mit ihnen auszutauschen. Ein Buch, was dazu einlädt, nach Gemüseraritäten, essbaren Blüten und all dem, was einen Garten ausmachen kann, Ausschau zu halten.
Ich bedanke mich. Jetzt begrüße ich die Mitarbeiterin vom Verlag Gerstenberg, Sabrina Verona, hierhin. Es geht um das Buch von Tim Richardson, Englische Landschaftsgärten. Vielleicht können Sie es einfach mal, es ist auch ein ziemlich gewaltiges Teil. Sie kriegen es wieder. Die Preisbegründung, ganz kurz.
Ja, eigentlich sitzt der Laudato links zu also von mir, aber ich zitiere aus der Laudationes oder aus der Laudatio zu diesem Buch. Christian Ahns schreibt, ich zitiere, Viele Autoren, Fotografen und Verlage haben sich in der Vergangenheit schon an dem traumhaften Thema der englischen Landschaftsgärten versucht und sind oft kläglich gescheitert. Flache, schlecht recherchierte Texte, vom Objekt überwältigte, aber mittelmäßige Fotos sowie schlechte Gestaltung bis ins blasse Druckqualitätenbild. Bei diesem Buch allerdings vom Gerstenberg Verlag hat sich wirklich alles in ein einschlägiges, positives und geradezu herausragendes Niveau verkehrt. Das ist auch dem Herausgeber des 2024 erschienenen englischen Originalwerkes zu verdanken. Gerstenberg hat es geschafft, ein Gartenbuch, das perfekt gestaltet ist und faszinierende Inhalte darstellt, uns anzubieten. Diese Gabe haben nicht viele Autorinnen, aber auch nicht viele Verlage. Vielen Dank dafür.
Frau Verona, das Buch steht ja in einer ganz langen Reihe von Titeln, die der Verlag Gerstenberg bereits zum Thema englische Gärten herausgegeben hat. Was fasziniert Sie oder natürlich den Verlag an den englischen Landschaftsgärten?
Also das Besondere an den englischen Landschaftsgärten ist nicht nur, dass schöne Orte abgebildet werden, sondern dass das eben auch gestaltete Kulturlandschaften sind. Und die Bilder, die wir ausgesucht haben in dem Werk von Tim Richardson, die zeigen nochmal oder machen nochmal sichtbar, dass die natürlichen Räume meistens auch gestaltet sind. Also das bedeutet, man kann dieses Buch nicht nur also auf zwei Arten lesen. Einmal auf ästhetische Art und Weise, dass man einfach den Ort mit den Bildern genießt, gleichzeitig aber auch auf kulturhistorische Art und Weise, dass man eben vor Augen geführt bekommt, dass dies ein Abbild der damaligen Natur- und Gesellschaftsvorstellungen des 18. Jahrhunderts waren. Und das schafft Tim Richardson sehr gut zu vereinen in diesem Buch, was es so nicht gibt.
Sie haben selber schon gesagt, das Modell der Landschaftsgestaltung reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Warum sind die englischen Landschaftsgärten heute noch so relevant, dass es auch immer wieder Publikationen darüber gibt?
Also die englischen Landschaftsgärten zeigen uns eigentlich bis heute, dass natürliche Räume nicht unbedingt natürlich sind, sondern dass meistens auch auf unsichtbare Art und Weise diese eben gestaltet und komponierbar sind. Oder komponiert sind. Und im 18. Jahrhundert wollte man die englischen Landschaftsgärten als ungezwungen und frei inszenieren. Und meistens hat man dies dann auch nicht entlarvt. Und das kann man eigentlich, das ist hochaktuell, weil Grünflächen, Parks heutzutage, man entlarvt ja auch nicht, dass diese ja auch komponiert sind. Also der Weg, der uns vorgegeben ist, der zeigt uns, wie sollen wir die Natur erfahren, welche Blickwinkel sollen wir bekommen, um diese Natur eben zu erfahren. Und das kann man natürlich auf heute natürlich dann transferieren.
Nun denn, ich danke Ihnen, dass Sie da waren und den Preis entgegennehmen. Dann stellen wir uns ins Licht.
Ein herzliches Glückwunsch dem Verlag Gerstenberg. Und Sie werden dann die Urkunde entsprechend auch an den Autor weiter.
Machen wir.
Vielen Dank. Ein Bild? Bild, Frau Frank.
Oh, ein Bild. Da hinten die Damen.
Danke sehr.
Ja,
danke.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Herr Witkowski, jetzt müssen Sie nach außen.
Ja, ich weiß.
So. Jetzt kommen wir zum Hauptpreis. Der Hauptpreis geht an Reinhard Witt und Katrin Kaltofen. Wildgehölze, heimische Gehölze für Gärten und andere Freiflächen.
Hallo Witt.
Wir freuen uns, dass die beiden Autoren da sind. Und Steffen Witkowski, kurz die Preisbegründung.
Also für den Buchpreisträger kann ich das eigentlich nicht in 3 Minuten machen. Alle Zuhörenden, alle Autorinnen, alle Verlage seien darauf hingewiesen, die kompletten Laudationes sind auf der Homepage der Deutschen Gartenbaugesellschaft nachzulesen. Was mir aber wichtig ist, ist Folgendes. Mit ihrem 624 Seiten starken Werk legen Reinhard Witt und Katrin Kaltofen weit mehr als ein Bestimmungs- oder Praxisbuch über heimische Wildgehölze und ihre Verwendung vor. Dieses Buch stellt vertraute Denkmodelle in Frage, diskutiert Begriffe neu und schärft den Blick auf Vegetation, Landschaft und Verantwortung. Bereits der zentrale Begriff heimisch wird von den Autoren stark hinterfragt. Sie zeigen auf, wie zeitabhängig solche Zuschreibungen sind und plädieren für einen an die Florenregion angelehnten Begriff heimisch in Mitteleuropa. Dabei wird heimisch nicht statisch verstanden, sondern als Teil dynamischer Prozesse, natürlicher Ausbreitung und Anpassung. In diesem Zusammenhang mahnen die Autoren zur Gelassenheit. Wie schön ist das, Garten und Gelassenheit. Was wir sehen, so die beiden Autoren, ist immer nur ein Augenblick. Halten wir ihn nicht zu fest. Halten wir ihn nicht zu fest. Das Buch Bildel bietet mit Wildgehölzpraxis auch handfesten Rat. Von der Auswahl geeigneter Arten für Pflanzgesellschaften und Solitärverwendungen bis zur richtigen Pflege artenreicher Wildgehölzhecken geben Witt und Kaltofen fundierte Empfehlungen. Ein Buch, was ihre Leser braucht, was ihnen allen zuruft: Holen Sie uns aus dem Regal, nehmen Sie uns mit. Und mit den beiden Autorinnen zum Abschluss noch zu sprechen. Wir wissen, Zitat, wir wissen zu wenig darüber, was wirklich helfen würde. Es braucht, so das Plädoyer, viel mehr praxisrelevante Forschung. Vielen Dank für dieses besondere Buch.
Frau Kaltofen, Herr Witt, wir hatten das Thema heute bereits zweimal. Auch hier könnte man denken, kein konventionelles Gartenbuch, oder vielleicht doch?
Teils, würde ich sagen. Also es gibt natürlich die Elemente des konventionellen Gartenbuchs, also diese ganzen Gehölzporträts, die Anwendungsfälle und sowas, aber es gibt halt auch ganz viel Hintergrundwissen. Dass ich denke, was man braucht, auch was fehlt bei ganz vielen Leuten. Es ist halt, also was ich finde, woran die Gartenbücher und diese ganze Gartenkultur ganz oft kranken, ist, dass es oft Moden sind. Und es gibt halt Sachen, die gehen über Mode hinaus.
Das heißt, was genau erwartet den Leser in dem Buch? Können Sie das umreißen? Was ist drin?
Also wir haben uns orientiert sozusagen an der Evolution. Also wir gucken uns die Gehölze an, wo kommen die her? Welche Abhängigkeiten gibt es hier für die Tierwelt? Welche Nahrungsbeziehungen? Und das sind wirklich Hunderttausende von Jahren gemeinsame Evolution. Wenn wir heimische Gehölze pflanzen, heimisch, wie der Herr Witkowski gesagt hat, ist ja Mitteleuropa, also nicht Deutschland oder irgendwelche anderen Landesgrenzen sind für uns maßgeblich, sondern Mitteleuropa ist eigentlich das Gebiet, in dem diese Gehölze, die hier wachsen, auch entstanden sind. Und daraus entwickeln sich ganz viele Fragen für die Praxis. Wie kann man diese Gehölze zum Beispiel einsetzen? Wo kann man sie einsetzen? Was bringen sie dann für die Tierwelt? Wir haben ja gerade diese großen Krisen, wir haben den Klimawandel, wir haben das Artensterben. Und für beide dieser großen Krisen liefern Wildgehölze eine sehr gute Antwort. Die heimischen natürlich nur.
Frau Kaltofen, Sie sitzen jetzt beide hier auf dem Podium. Sie stehen beide vorne auf dem Cover des Buches. Wie muss ich mir Ihre berufliche Kooperation, die Arbeit an dem Buch vorstellen?
Anstrengend.
Anstrengend?
Ja.
Weil?
Naja, ursprünglich hat es angefangen. Also Reinhard hat mich vor 8 Jahren, glaube ich, war das, gefragt, ich will ein Buch über Wildgehölze schreiben. Hast du nie Lust, die Gehölzporträts zu schreiben dazu? Ja, und dann habe ich irgendwie 2 Jahre später wieder dann den ersten Aufschlag vom Text gekriegt. Und dann ist das, Reinhard, du hast ja überhaupt kein Buch über Wildgehölze geschrieben, du hast ein Buch über Hecken geschrieben. Das ist was ganz anderes.
Ja, es war so, also mein erstes Buch über Wildgehölze habe ich vor 40 Jahren geschrieben. Das hieß Wildsträucher für Natur und Garten. Und das war bei Kosmos erschienen. Und es war gerade, das ist hochgegangen im Verkauf und war super gut. Und ich hatte aber keine Ahnung von Wildgehölzen damals, als ich das geschrieben habe. Und jetzt sind es halt 40 Jahre später, ne? Und da hat man ein bisschen mehr Erfahrung mit den Pflanzen. Ja. Und dann kam halt so die Idee auf, das sozusagen nochmal neu aufzulegen. Und daher kam auch die Idee mit den Heckengehölzen, weil damals bin ich hinter jeder Hecke langgelaufen und habe geguckt, was alles drin wächst da. Und dann kam aber die Katrin und Katrin hat nochmal einen ganz anderen Hintergrund und hat natürlich dann viele Sachen hinterfragt, die auch ich einfach so als per se angenommen habe. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass es manchmal auch ein bisschen heftiger wurde bei uns.
Also eine ganz klassische, zusammengeraufte Gemeinschaftsproduktion.
Ja, ja, es war,
ja. Sie haben ja aber wirklich einen langen Vorlauf zu diesem Thema. Ich habe mir mal nachgeguckt, was Sie alles für Bücher schon dazu veröffentlicht haben. Bücher über Wildrosen, naturnahes, öffentliches Grün, Wildgarten, Wildblumen, Wildpflanzen etc. Es ist also jetzt kein Sprung ins kalte Wasser, weiß Gott nicht, gewesen. Das heißt, ganzes berufliches Leben widmet sich dem Thema. Das ist jetzt wirklich ein Ziegelstein, also kann ich nur sagen, den muss man mal anheben. Ist das jetzt so eine Art Summa? Ist es das, was Sie zusammenfassen wollten?
Also es ist ein Lebenswerk in zweifacher Hinsicht. Einmal das Lebenswerk natürlich von jetzt mir selber, weil ich da jetzt ganz viel drin reingetan habe und wiederfinde von dem, was ich die ganze Zeit als Arbeit gemacht habe. Aber es ist auch ein Lebenswerk, weil es sich mit dem Leben an sich beschäftigt. Also alle diese Bücher, die sich mit heimischen Pflanzen, mit den Naturgärten, mit naturnahen öffentlichen Grünen beschäftigen, sind ja Werke, die sich mit den Tieren auch verbinden, ne? Wo also die Tiere irgendeine ganz wichtige Funktion haben, wo also die Tiere auch damit gefördert werden, wenn wir solche Pflanzen verwenden. Und deswegen ist es in zweifacher Hinsicht ein Lebenswerk.
Sie, wenn ich Ihre, also zumindest die Reihe Ihrer Publikationen verfolge, habe ich das Gefühl, es sei ein, nicht nur ein Beruf für Sie gewesen, den Sie ausgeübt haben, sondern auch eine Mission. Kann man das so hochhängen?
Also als ich Reinhard kennengelernt hat, hat er mir meine Geschichte erzählt. Als er damit angefangen hat, war sein Ziel, in 20 Jahren sind 90% aller Gärten in Deutschland Naturgärten. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Also insofern, wir halten das Ziel weiter hoch. Ne? Also es ist eine Mission, ganz eindeutig.
Tatsächlich, ja.
Ja, ja, es gibt ja auch diesen Naturgartenverein, naturgarten.org. Den habe ich gegründet vor 36 Jahren. Wir haben inzwischen über 5000 Mitglieder. Das ist ein riesiges Netzwerk geworden, was sich über ganz Europa inzwischen erstreckt. Da kann man Saatgut kriegen, da kann man Beratung kriegen. Beispiel, wir geben Zeitschriften heraus. Also wir machen Förderprogramme haben viele Projekte. Wir sind zum Beispiel jetzt auf fast allen Gartenschauen, Landesgartenschauen, sogar internationalen Gartenschauen vertreten mit einem Naturgarten. Also diese Idee ist sehr in Schwung gekommen in den letzten Jahren. Und
sind Sie auch in Leinefelde?
Bitte, wo?
In Leinefelde, in Thüringen, in der Landesgartenschau?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Nein, ich glaube nicht. Das Nächste, was wir machen, ist die internationale Gartenschau in, wo ist sie jetzt gleich nochmal?
Mich fragst du?
Ja, ich weiß es jetzt.
Okay.
Also weiß ich jetzt auch gar nicht.
Okay. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie wollen Oasen der Vielfalt schaffen. In welchem Sinne muss ich das jetzt verstehen?
Naja, also wenn wir mal so das Leben angucken, besteht es aus vielen kleinen Bestandteilen. Ne? Und jede Tierart, jede Pflanzenart braucht bestimmte Bestandteile. einige Arten brauchen eine Hecke, andere brauchen eine Blumenwiese, andere brauchen eine Mauer zum Wachsen, zum Leben. Das sind die Tiere und die Pflanzen. Also wir haben viele Elemente im naturnahen Garten. Und wenn ich diese Elemente sozusagen in den Garten reinpacke, dann entsteht auch Vielfalt. Vielfalt einmal auf dieser Ebene der Pflanzen, aber auch Vielfalt auf der Ebene der Tiere. Denn von jeder Pflanze leben, ja, wir können sagen 40, 50 verschiedene Tierarten ungefähr, die davon direkt abhängig sind. Ne? Und mit jeder Pflanze, die ich reinbringe, kann ich sozusagen die Vielfalt potenzieren. Und je mehr verschiedene Strukturen, Lebensräume, Blumenwiese, Hecke, Teich, Dachbegrünung, Fassade und so weiter, ich habe, umso größer wird die Vielfalt. Das sind die Oasen.
Ja, das kennt, also wer sich ein kleines bisschen mit Garten und Natur befasst, der kennt es ja, diese Kooperation zwischen Pflanzen und Tieren. Die Amsel frisst die Holunderbeere, die Schmetterlingsraupe auf dem Brennnesselstrauch, die Ameise an der Blattlaus, an der Rosenpflanze und so weiter. Warum ist das so wichtig?
Vielleicht kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt in Sachsen einen Förster, der heißt Thomas Sobczyk. Ist ein ganz interessanter Mensch. Das ist nämlich in Deutschland der Spezialist für Kleinschmetterlinge. Also diese kleinen Dinger, die sie kaum sehen. Ne? Und der hat irgendwann mal gesagt, ich will jetzt mal wissen, was ist denn der Unterschied? Überall werden jetzt in den Wäldern viel Roteichen gepflanzt für die Holzproduktion. Und das ist ja eine Eiche, die kommt aus Nordamerika. Und wir haben unsere heimischen Eichen. Ne? Und der hat sich halt mal hingestellt und an drei verschiedenen Standorten in Sachsen jeweils an einer Roteiche und an einer heimischen Eiche Blätter geerntet, 1000 Blätter, also insgesamt 3000 Blätter von Roteichen und 3000 Blätter von heimischen Eichen. Und dann hat er gezählt, wie viel da Fraßgänge von den Raupen von diesen kleinen Schmetterlingen drin sind. Und bei den heimischen Eichen hat er so ungefähr 1200 ein paar zerquetschte gefunden und bei den Roteichen ganze 19. Und dann dürfen Sie mal raten, wie viele Meisenbabys Sie mit 19 Raupen satt füttern können. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und das ist der große Unterschied. Ne? Deshalb ist es halt auch wichtig. Also Gehölze sind eigentlich sowas wie das Rückgrat oder das Gerüst, das Knochengerüst unserer heimischen Biodiversität. Was auch damit zusammenhängt, dass viele Gehölze ja auch sehr alt werden. Eine Eiche, die 1000 Jahre alt ist, ist ein ganzes Ökosystem. Ja, und darum geht es eigentlich. Es ist eigentlich im Grunde genommen ein Buch über Ökologie.
Man kann es ja auch noch ein bisschen weiter fassen. Also würde ich jedenfalls sagen, es geht nicht nur um die Pflanzen und die Tiere, sondern letztendlich ja natürlich auch um den Menschen.
Ja, natürlich.
Es geht ja nicht nur ums Schönsein oder um die Kooperation zwischen denen. Inwiefern ist der Mensch da dabei?
Also natürlich ist der Mensch auch schon mal dabei, dass auch die heimische Natur für Menschen halt besonders ästhetisch ist. Es gibt zwar das Spannende und Interessante von den exotischen Sachen, die sind halt was Neues, ne? Das hat man noch nie gesehen und das sieht toll aus und irgendwas. Aber wir arbeiten ja auch viel mit Bauhöfen und in kleinen Gemeinden, machen öffentliches Grün, also auch ganz praktisch über Seminare. Und wenn Sie dann den Leuten was über eine Blumenwiese erzählen, dann sehen Sie plötzlich, wie bei den älteren Leuten die Augen anfangen zu leuchten, die das noch kennen aus ihren Kindertagen. Ne? Das ist halt was, diese Kulturlandschaft, zu der diese ganzen Dinge gehören, die steckt halt ganz tief in unserem gesellschaftlichen und auch persönlichen Bewusstsein drin. Da kommt auf jeden Fall der Mensch rein. Und dann ganz banal, am Ende geht es auch um unsere Nahrungsmittelsicherheit. Ne? Also es gibt ganz viele Studien mittlerweile, die untersuchen, was passiert, wenn ich jetzt heimische Ackerbegleitflora zwischen die Felder bringe. Ne? Wie viel kann ich da Pestizide, Herbizide einsparen, dadurch, dass ich Nützlinge an Tieren reinbringe und sage, die sind wieder positiv für diese Ackerpflanzen, die wir anbauen. Ne? Also es ist wirklich ein ganz großer Zusammenhang, der ganz wichtig auch für Menschen ist.
Das mit den Meisenbabys und den Raupen, das hat mir natürlich sofort eingeleuchtet. Aber es gibt jetzt natürlich große Debatten, gerade auch wenn es um, ich sag mal, den Niedergang der Wälder in den letzten 5, 6 Jahren ging, also nach der großen Trockenheit und den Borkenkäfergeschichten, wo es darum geht, eben auch Pflanzen zu finden, die mit den Herausforderungen von Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen. Und dann da stehen dann eben die Robinien und eben die Roteiche und so weiter, ganz von Douglasien. Gibt es auch eine Abwägung zwischen so einem Pragmatismus, wo man sagt, da müssen wir jetzt durch?
Soll ich? Okay. Naja, Sie müssen unterscheiden, ist das jetzt irgendwie ein Naturschutzgebiet? Oder haben Sie einfach den stinknormalen Wald, der dazu da ist, um Holz zu produzieren? Ja? Das sind ja zwei total verschiedene Einstellungen. Und was das Problem ist, in Deutschland, das wird immer durcheinander geworfen. Ne? Also wir sagen so, der Wald, das ist jetzt die große Erholung und irgendwas. Und eigentlich ist es nur blanke Holzproduktion. Also ich persönlich würde eher dafür plädieren, dass man die Holzproduktion tatsächlich in Plantagen macht. Ich kann ja Roteichenplantagen oder Robinienplantagen pflanzen. Aber das ist dann halt kein Wald. Ne? Weil er einfach auch die ökologische Funktion eines Waldes nicht erfüllt. Ja, und wir wissen auch zum Beispiel aus der Invasionsbiologie, invasive Pflanzen, ja, das sind halt exotische Pflanzen, die sich massiv ausbreiten, die heimische Natur schädigen, dass die sich viel leichter ausbreiten, wenn die an ganz vielen verschiedenen Stellen gepflanzt werden. Mhm. Wenn wir also sagen, wir konzentrieren die Holzproduktion, ne, und dann können die Leute ja ihr Robinienholz anbauen, alles super, ne, aber halt nie in jedem Wald irgendwie alle 100 Meter eine Robinie pflanzen.
Mhm. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja eigentlich alles schon da. Wir brauchen gar keine Robinien aus Nordamerika oder Blauglockenblauen aus Asien holen. Wir haben die ganzen Gehölze in Mitteleuropa da, die dem Klimawandel schon seit Millionen von Jahren ausgesetzt sind. Es gibt genug Arten, die wir nehmen können. Die werden bloß nicht in diesen Klimabaumlisten aufgeführt. Und das liegt wieder an vielen anderen Themen. Aber wir können sozusagen mit den Arten, die wir jetzt bei uns finden in Mitteleuropa, können wir alles erledigen. Es gibt Pflaumeichen, die Hitze aushalten. Stieleichen halten Hitze aus. Blumeneschen, Hitze und Trockenheit. Also wir haben ganz viele Arten und brauchen nichts von außen hinzunehmen. Denn eine ganz große Gefahr, wenn wir Bäume von sehr weit holen, ist, dass wir auch Krankheiten einschleppen, die dann wieder unsere Arten befallen. Sie kennen vielleicht noch das Ulmensterben. Ne? Das ist jetzt schon sehr lange her und ja, Eschensterben, Eschentriebsterben, das sind alles Probleme, die wir uns eingefangen haben, weil wir Pilze oder andere Schaderreger eingeführt haben mit Holzimporten oder auch mit Pflanzen.
Nee, fast ausnahmslos tatsächlich mit Baumschulimporten von Baumschulware.
Ja, ja. Also, dann will ich doch jetzt noch mal was Versöhnliches, einen versöhnlichen Ton hier reinbringen. Ich habe Ihr Buch mit sehr großem Interesse angeschaut und muss sagen, obwohl ich selbst seit 40 Jahren gärtnere, habe ich ganz, ganz viele Pflanzen gesehen, die ich wirklich noch niemals gesehen habe. Das habe ich einerseits als sehr beglückend empfunden, aber andererseits kenne ich auch viele Baumschulen gewissermaßen von innen und frage mich jetzt, wo ich diese wunderbaren Pflanzen, die ich in Ihrem Buch sehe, eigentlich herbekommen soll.
Ja, also wir sind einen ganz langen Weg gegangen, um dieses Buch zu schreiben. Und wir waren ganz lange draußen Exkursionen gemacht. Und da sind wir natürlich auch auf Arten gestoßen, die auch für uns neu waren. Also zum Beispiel, wir wohnen ja jetzt in Regensburg an der Donau. Da gibt es die Donaumehlbeere. Das ist ein wunderbarer, gar nicht groß werdender Baum, der sehr gut in kleine Gärten auch passt. Ne? Bloß, wo gibt es die Pflanze? Die gab es eigentlich nicht. Und dann sind wir also hingegangen, haben jetzt die Beeren geerntet und haben die jetzt an Baumschulen geschickt. Und es gibt ein Netzwerk, wo man diese Gehölze dann bekommen kann. Das ist dieser Naturgartenverein, naturgarten.org. Da kann man jetzt gucken, wo kriege ich jetzt spezielle Arten, die jetzt nicht normal im Gartencenter zu kriegen sind und auch nicht normal in der Baumschule zu kriegen sind. Es gibt wirklich Spezialisten für heimische Wildgehölze in diesem Netzwerk, die dann auch diese Arten haben.
Das würde ich jetzt unbedingt Ihnen hier und vor allen Dingen unseren Hörern ans Herz legen, dass sie einfach mal neue Wege in der Recherche gehen. Zum einen in der Baumschule, in dem Naturgartennetzwerk und vor allen Dingen in Ihrem wunderbaren Buch. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Danke.
Ja. Buchpreisgewinner 2026, Katrin Kaltofen und Reinhard Witt mit ihrem Buch. Herzlichen Glückwunsch.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen, zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.